Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich will jetzt am Anfang mal ordentlich die Werbetrommel rühren, weil ich denke, das ist notwendig. Ich habe dazu euch drei Wörter mitgebracht, mit der ich eine kleine Predigtreihe starten werde. Und diese drei Worte heißen ganz einfach Liebe in Aktion. Liebe in Aktion. Also ich will zur Liebe untereinander und miteinander motivieren. Und wenn es möglich wäre, würde ich es jedem mit dem Edding ins Herz reinschreiben. Liebe in Aktion. Aber leider kann ich das nicht und bin dazu nicht in der Lage. Und deswegen eben diese Werbetrommel. Darin ist ein Wunsch, eine Bitte und gleichzeitig auch ein Herzensanliegen meinerseits enthalten. Drei Begriffe habe ich euch mal mit rausgesucht, mitgebracht. Und einen Begriff, darauf konzentriert sich meine Werbung. Da ist einmal der Begriff Greta, Jesus oder Ohr. Was meint ihr, was ich euch nicht verkaufen, sondern tatsächlich ans und ins Herz legen möchte? Da sagt jemand Jesus. Das ist natürlich so im frommen Kontext immer zu 90% die richtige Antwort, aber heute nicht. Das Ohr, genau, darum möchte ich heute große Werbung machen. Greta ist ja, jetzt kommt darauf an, mit wem man diesen Namen verbindet. Nehmen wir mal den Klimaschutz. Ich finde, das ist eine beeindruckende Persönlichkeit, die mutig vorangeht und ihr Leben jetzt erstmal einem Thema komplett gewidmet hat. Jemand anders denkt da vielleicht an ein Pferd, der kleine König. Er hat nämlich ein Pferd, das Greta heißt und immer zur Seite steht. Aber ich hatte jetzt eher an die Klimaschützerin gedacht. Jesus, wie gesagt, ist oft im Zentrum drin, ist auch gut so, aber heute möchte ich Werbung machen für das Ohr. Ohr, Herz und Hand. Ich möchte eine Sache absolut, und darum bitte ich möchte heute nur euer Ohr haben. Und das liegt daran, dass wenn ich etwas nicht höre und es deswegen auch nicht verstehe, wird es niemals ins Herz kommen. Und was niemals ins Herz kommt, kann von daher auch nie zur Hand werden. Liebe in Aktion. Ich muss zunächst erst einmal zuhören. Und eines der meisten Sätze, die Jesus Christus gesagt hat, heißt nichts anderes wie, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also auch Jesus hat es offensichtlich verstanden, dass es so wichtig ist, zuzuhören, weil erst dann kann es tiefer sacken. Da, wo ich es verstanden habe, äußere ich hoffentlich, ja, Jesus Christus, ich habe es verstanden und ich bin damit einverstanden. Und einverstanden heißt, jetzt ist es meine Herzenssache. Und das, was aus dem Herzen kommt, das tue ich von Herzen gern. Es ist einfach, es ist leicht. Deswegen die Werbung für das Ohr. Jürgen Werth hat es einmal treffend formuliert. Jeder sucht ein Ohr, findet aber nur einen Mund. Gott sucht heute erstmal an erster Stelle dein Ohr. Und wenn er dieses Ohr gefunden hat, dann kommt so eine ganz einfache These. Jesus Christus hat gesagt, ich gebe euch nur eine einzige Sache und die gilt es zu verstehen. Mehr ist es nicht. Ich erwarte überhaupt nicht mehr von dir als nur eine einzige Sache. Liebe den anderen, liebe den Menschen, liebe so, wie ich euch geliebt habe. Mehr nicht. Alles andere ist unerheblich, ist zweitrangig, drittrangig, drittklassig. Nur das eine ist wichtig. Liebt so, wie ich geliebt habe. Das bedeutet natürlich, dass ich die Biografie von Jesus Christus irgendwo mal kennenlernen sollte. Und diese Biografie ist in der Bibel in den Evangelium zusammengefasst. Zu schauen, wie Jesus Christus in seinem Alltag die göttliche Liebe gelebt hat. Und diese Liebe ist eine kraftvolle, energiegeladene Liebe. Wenn sie auf den Menschen trifft, wird dieser Mensch nicht verletzt, nicht irritiert, nicht niedergemacht, sondern er bekommt Würde verliehen. So dass er auf einmal so richtig auflebt und sagt, wow. Aber trotzdem ist diese Liebe immer wieder auch mal so ganz anders. Dort, wo Jesus Christus Menschen begegnet, fange ich an nachzudenken und zu staunen. Ich weiß nicht, ob du das selber auch schon mal so festgestellt hast. Jesus ist anders, als wir denken. Selbstlos auf der einen Seite und doch extrem zielgerichtet. Voller Liebe für die Menschen und gleichzeitig permanent auf Krawall gebürstet. Ausdruck energiegeladener Liebe. Er heilt viele Menschen und nimmt es in Kauf, dass gleichzeitig andere verletzt werden. Er schenkt Menschen mit einem Stigma, die aus einem Makel mit sich herumtragen, seine komplette Aufmerksamkeit und richtet im nächsten Augenblick seinen ganzen Zorn gegen verkorkste Theologen und seine Schülermannschaft. Versteht ihr, wenn ich sage, Jesus ist so ganz anders, als wir denken? Und alles Genannte ist Ausdruck seiner Liebe. Da erfahren wir schon etwas davon, ohne jetzt überhaupt etwas im Konkreten gelesen zu haben, wie umfassend und weit seine gelebte Liebe ist. Liebe ist nicht artig und ist nicht nett. Sie ist lebensverändernd. Und das immer mit geschenkter Würde dem Menschen gegenüber. Woran liegt es, dass diese Liebe von Jesus Christus so radikal erneuernd, verletzend, heilend ist? Es liegt daran, weil Jesus Christus gesagt hat, das ist mein höchstes Ziel. Dafür gebe ich alles. Dafür gehe ich all in, um diese Liebe zu leben. Es ist eine Liebe, die leidet, mit Leidenschaft gelebt wird, aber gleichzeitig, die sie auch nicht alles gefallen lässt. Eine Liebe, die manchmal schweigt am Kreuz, weil er sich nicht selbst rechtfertigt, weil es da in diesem Moment nicht um ihn ging, sondern weil er nur die anderen im Blick hat. Diese Liebe sollen wir lernen. Wir sollen sie selber leben. Es ist eine Liebe, wenn ich darauf reagiere und ihr begegne, die auf einmal vielleicht ganz Positives in mein Leben bewirkt. Aber wir sehen auch genau das Gegenteil. Andere werden absolut negativ eingestellt durch diese Liebe. Woran liegt es? Maßgebend ist es immer, meine persönliche Haltung ganz Ohr zu sein, wirklich zuzuhören, mich auf diesen Jesus Christus einzulassen, um ihn zu verstehen. Dann kommt mein ganzes eigenes Denken, das in der größten Teil durch Erziehung und Umwelt geprägt ist, hinzu. Und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Lasse ich mich darauf ein oder werde ich sein Gegner? In der Geschichte, die wir uns heute ein wenig anschauen, wir finden sie im Markus Evangelium Kapitel 3, finden wir verschiedene Gruppen. Da gibt es einmal einen kranken Mann. Er hat eine sogenannte verdorrte Hand. Wir würden vielleicht vom Muskelschwund sprechen, aber es ist ein Makel, es ist ein Stigma, mit dem er schon, wir wissen nicht, wie viele Jahre zu leben hat. Dieses Stigma sorgt dafür, dass er in der Gesellschaft nicht anerkannt ist und im Gottesdienst nicht erwünscht ist. Weil wer im Alten Testament sich auskennt, wir sollen ja Gott ein reines Opfer bringen. Und dann ist natürlich klar, wer eine verdorrte Hand hat, da steckt ja ein Programm dahinter, der lebt ja unter dem Fluch Gottes. Sonst hätte er ja keine solche verdorrte Hand. Dann sehen wir Pharisäer, dann sehen wir die Jünger, dann gibt es ein Publikum und das alles findet im Rahmen eines Gottesdienstes, bei Juden heißt das Schabbat, im Sabbat in der Synagoge statt. Ganz Ohr sein bedeutet an dieser Stelle, mal für sich festzustellen, zu welcher Gruppe gehöre ich eigentlich oder zu welchem Personenkreis, die in dieser Geschichte vorkommen. bin ich vielleicht einer, der sagt, ich bin hergekommen, um von Jesus Christus zu lernen. Dann gehörst du mit zum Jüngerkreis. Das sind die Schüler von Jesus Christus. Oder kann es sein, dass du heute hergekommen bist, ja, der Jörg Lühling ist das erste Mal da und predigt jetzt. Ich bin natürlich völlig entspannt, ihr könnt mich nicht rausschmeißen, Berufung ist geschehen. Aber vielleicht bist du hergekommen, um jetzt distanziert kritisch zu hören. Nur zu hören, ob er denn alles richtig macht. Dann gehörst du zur Gruppe der Pharisäer. Oder du bist einfach hergekommen, weil du sagst, heute ist Sonntag und Sonntag geht man halt in die Kirche. Dann ist es schön, dass du da bist. Aber dann gehörst du zu der Gruppe des Publikums. Kann es sein, dass du vielleicht wie dieser kranke Mann bist? Dass du etwas an dir hast, in dir trägst, das ein Stigma ist, ein Schatten auf der Seele? Eines ist klar, deswegen habe ich Jesus hier ins Zentrum gestellt, also es geht auch um Jesus. Jesus steht im Zentrum dieser Biografie, es geht ja um sein Leben. Er schafft es immer wieder durch seine Persönlichkeit und durch seine Predigten und durch seine gelebte Liebe, dass alle ihm die Aufmerksamkeit schenken. Und ob er es will oder nicht, er ist immer der Mittelpunkt in solchen Geschichten. Aber er schafft es gleichzeitig, Liebe in Aktion, ungeachtet all der anderen Personen, die da sind, seine ganze Aufmerksamkeit nur einer Person komplett zu schenken. Er stellt also eine andere Person in den Mittelpunkt. Und das ist in diesem Falle eben dieser kranke Mann mit dem Stigma. Und wenn du so eine Person bist, ein Mann oder eine Frau, und du hast etwas, was dich absolut beschämt, vielleicht eine Krankheit oder irgendetwas, woran du leidest, etwas, was dir vielleicht angehängt wird, wo du das Empfinden hast, ich unterliege ständig der Bewertung anderer Menschen, ohne dass sie mich jemals gefragt haben. Ich werde eingeschachtelt und ich komme da einfach nicht raus. Vielleicht, weil ich so aussehe, wie ich aussehe oder weil ich so denke, wie ich denke. Dann kommst du heute mit so einem Stigma her. Mitten hinein in diese Gemeinschaft. Und dann geht es so, wie ich Lukas 14, Vers 5 mit reingeschrieben habe. Vielleicht bist du wie das Kind, das oder wie der Ochse, der ständig in den Brunnen fällt. Immer wieder in die Fettnäpfchen. Oder dass dir diese Fettnäpfchen einfach übergestülpt werden und dich da überhaupt nicht gegen wehren kannst. In diesem Moment bist du die Lachnummer für alle Besserkönner. In diesem Moment bist du der Gesprächsstoff beim Kaffeetrinken, aber du sitzt halt nicht mit dabei. Du bist eine Zumutung vielleicht für die Gesellschaft, für deinen Arbeitsplatz, eine Anmaßung für die fromme, feine Familie, weil sie dich als Störung empfinden. Kann es sogar sein, dass du eine Belastung für die Gemeinde bist? Stigmatisiert. Jemand, auf den man mit Fingern zeigt. Die da. Ich zeig mal lieber dahin. Die da, der da. Wenn du diese Person bist, gibt es gute Nachricht. Heute stellt Jesus Christus dich absolut ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit und damit seiner Liebe. Und er wird dich berühren. Und er wird dich wiederherstellen. Er wird dich mit seiner Liebe erfüllen, weil das ist sein tiefster Wunsch und seine größte Sehnsucht. Aber eins wird nötig sein. Mach deine Ohren offen. Lass dich darauf ein. Öffne dich. Und verschließ dich nicht. Schauen wir einmal in diese Geschichte jetzt ein bisschen hinein. Markus 3, die Verse 1 bis 2. Als Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die einen Vorwand suchten, um Jesus anklagen zu können, beobachteten aufmerksam, ob er ihn, also diesen kranken Mann, am Sabbat heilen würde. Also die Synagoge ist randvoll mit Menschen. Und das Publikum war sehr gespalten. Die einen posteten ständige Likes auf Facebook. Und die anderen sitzen nur da, um irgendetwas zu finden, als Munition, als Waffe gegen diesen Jesus. Schon jetzt merken wir, was das für eine Atmosphäre in diesem Raum ist. Sehr gespalten. Da knistert es. Was wird passieren? Die einen voller Freude, werden wir wieder etwas Wunderbares erleben? Etwas Kraftvolles von der Liebe Gottes? Und die anderen nur mit einem Herzen voller Hass und Ablehnung. Also so, wie es wahrscheinlich in jedem Gottesdienst immer der Fall ist. Die einen, die voller Erwartung sind, und die anderen, die sagen, oh, heute bitte nicht. Komm mir nicht zu nahe. Da ist dieser Mann. Dieser Mann, der einfach mittendrin ist. Ein Mann, der keinen Namen hat und ihn in dieser Geschichte auch nicht erhält. Weil für ihn war man nicht offen. Es interessierte gar nicht, wie sein Name ist. Missbildung kann aus der damaligen Denkweise nur bedeuten, das ist doch Sünde in seinem Leben. Er oder seine Eltern müssen doch wirklich was Schlimmes getan haben, dass er an der Stelle verflucht ist von Gott. Das ist klar. Das war das Denken. Er hat also einmal das Stigma, die verdorrte Hand, und gleichzeitig noch das Stigma, wie die anderen ihn bewerten, beurteilen und einschachten. Beides kommt zusammen. Dieser Mann ist ganz versteckt in dieser Gruppe, obwohl die Pharisäer ihn schon gleich angucken. Mal sehen, was Jesus macht. Er, der ein Leben mit unberechtigten Schuldgefühlen lebt, der mit Sicherheit sehr viel Scham in seinem Herzen trägt, merkt nun die Blicke der Ablehnung. Er wird nur zu einer Nummer, zu einem Experiment entwürdigt. Was mag in seinem Herzen vorgegangen sein? Und das Ganze an einem Sabbat. Wir würden sagen, das Ganze an einem Gottesdienst. Damals war dieser Sabbat gar nicht immer so fröhlich, wie es sein sollte. Es gab so viele Vorschriften, die einzuhalten waren. So viele Gesetze. Man kannte es. Also es war im Grunde genommen ein Stresstag. Jeder achtete darauf, höchst peinlich, ja, nichts falsch zu machen. Also sitzt die Angst ständig im Nacken, eine Regel zu übertreten, irgendetwas Verbotenes zu tun. Und dann gibt es eben die Gruppe der Pharisäer, sie beanspruchen es, wir sind die Ordnungspolizei. Also wir sind von Gott berufen, die Wächter in der Gemeinde zu sein, um darauf zu achten, läuft hier alles wie geschmiert oder passiert irgendetwas, was nicht koscher, was also nicht erlaubt ist. Diese Aufgabe haben sich gerne erbarmt, aber ganz ohne Erbarmen. Da gab es keine Gnade, keine Liebe. Gesetz kennt keine Liebe und keine Gnade. Also der Raum ist voller Menschen und sie wissen nur eins, wenn ich erwischt werde, dass ich etwas Verbotenes tue, dann tritt die Ordnungspolizei auf und ich werde geschlagen. Ich muss vielleicht ein ordentliches Bußgeld bezahlen. Oder Schlimmste, ich werde aus dieser Synagoge ausgeschlossen. Darf also überhaupt nicht mehr kommen. Und alle fragen sich jetzt, sie sehen ja die Blicke der Pharisäer, was passiert jetzt? Wie wird Jesus damit umgehen? In dieser angespannten Situation. Und Jesus hat immer Mut. Das liebe ich an ihn. Er ruft jetzt einfach mal diesen Mann, der offensichtlich sehr am Rande ist, erstmal zu sich. Das ist schon mal immer gut, in der Nähe eines Menschen zu sein, der ein Herz voller Liebe hat. Und dann komm mal bitte her zu mir. Stell dich mal direkt neben mich. Wobei dieser Mann schon mit einem gemischten Gefühl wahrscheinlich nach vorne gegangen ist, weil er Jesus ja noch nicht kennt und er nicht weiß, was passiert jetzt. Aber dann dreht sich Jesus gleich um zu der ganzen Menge und stellt diese Frage, darf man am Sabbat Gutes oder Schlechtes tun? Leben retten oder töten? Die Pharisäer erkannten sofort die Doppeldeutigkeit dieser Frage. Sie waren ja nicht dumm. Für sie war klar, wenn es um Lebensgefahr geht, darf man Leben retten oder töten? Dann ist klar, einem Kranken, der in großer Not ist, den hilft man. Da ist man aber sehr eigenartig in seiner Auslegung gewesen. Also einem Ochsen, den darf man losbinden, wenn man vergessen hatte, ihm Wasser zu geben. Und so führt man ihn eben dann zum Brunnen. Und sollte es sein, dass dieser Ochse aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil er so viel Durst hat, dass er zu tief in den Brunnen reinguckt, da reinzufallen, dann ist klar, ich darf ihn auch wieder rausholen. Aber dass diese Pharisäer in ihrem Herzen gerade Mordpläne schmieden, also überlegen, wie sie Jesus töten können, das ist erlaubt. Doppeldeutigkeit. Jesus meint also, was ist denn angemessener in dieser Situation, dass ich jemand heile oder ihr jemanden in Gedanken tötet oder wirklich töten wollt? Wozu ist denn der Sonntag, der Sabbat überhaupt da? Um zu ermutigen, stärken, zu heilen, einander aufzuerbauen oder einen fertig zu machen, links liegen zu lassen, namenslos zu entwürdigen, mit einem Stigma vielleicht zu versehen? Taten der Liebe zu tun, so habe ich es für mich mal hier formuliert, oder sich bewusst auf Böses einlassen? Und wir entdecken auf einmal in dieser Geschichte, dass es einige Prinzipien gibt, wo Liebe in Aktion deutlich wird. Das, was Jesus im Grunde genommen lebt, aber was auch seine Schüler und seine Pharisäer und das Publikum gerade praktiziert. Jedes gute Handeln ist eine Art von Lebensrettung. Das bedeutet aber umgekehrt, jedes Handeln aus Hass und Ablehnung kommt Töten gleich. Jesus befreit also in diesem Moment nicht nur den Mann von seinem Stigma, wie wir es nachher lesen werden, sondern er erlaubt es sich gleichzeitig in seiner Liebe, die Pharisäer öffentlich zu stigmatisieren. Er entlarvt sie ihrer Boshaftigkeit. Jedes Schweigen ist auch eine Antwort, sich nicht dazu zu stellen. Neutralität gegenüber Gutes tun ist immer die Entscheidung, Böses Raum zu geben, zuzulassen. Das Aufschieben des Guten kann ich ja morgen machen, ist immer Böses tun. Abwarten anstatt zu helfen, ist Böses tun. Die Augen zuzumachen vor der Not der anderen ist Böses tun. Den anderen achtlos links liegen zu lassen, ist Böses tun. Jesus entscheidet sich für das Gute. Und so holt er eben diesen Mann ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit und handelt so, wie er nur kann. Gutes tun. Und so sagt er, strecke deine Hand aus. Und während dieser Mann die Hand ausstreckt, heißt es, die Hand ist wiederhergestellt. Sie ist heil. Kein Glaubensbekenntnis musste gesprochen werden. Jesus hat nicht gebetet. Nur strecke deine Hand aus. Aber wir sind immer noch bei dieser Frage, was ist denn jetzt richtig? Gutes tun oder Schlechtes? Leben zu retten oder Leben zu töten? Und er schaut sich um. Und dann kommen wir zu dem nächsten Vers, der ist mir unter die Haut gegangen. Er sah sie nach der Reihe an. Alle, die da in diesem Gottesdienst saßen. Voll Zorn. Und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Jesus ist so anders. In diesem Moment war er voller Zorn, dass keiner seine Frage beantwortet hat. Die so einfach war. dass ich sogar kleinen Fritzchen hätte melden können. Ich weiß die Antwort. Warum sagt keiner etwas? Weil alle Angst hatten. Wenn ich jetzt Position ergreife, wenn ich jetzt Format zeige, wenn ich jetzt Stellung beweise und meinen Mund auftue, dann habe ich die Pharisäer im Nacken. Die Macht derjenigen, die Einfluss üben, war so gewaltig in diesem Raum, dass sich keiner auf die Seite Jesus und erst recht nicht eines namenslosen Mannes stellt, der klar ist, der ist doch verflucht. Wie viel Liebe wurde dort gelebt? Null. Nichts. Und das macht Jesus wütend. Selbst seine Schüler. Mensch, ihr lebt wieder nur aufgrund der Stimme der Angst. Wann lernt es denn endlich mal, Stimme zu werden für die, die kein Stimmrecht haben? Und gleichzeitig tief betrübt. Ich weiß nicht, wie das in Augen aussieht. Voller Wut und gleichzeitig tiefe Traurigkeit. Es hat sein Herz zutiefst verletzt, dass keiner den Mut hatte, aufzustehen. Das hat sein Herz zerrissen. Das war wieder einmal Kreuzigung schon jetzt erlebt. Keiner ist da, kein einziger, der auf der Seite des Mannes oder auf seiner Seite steht. Liebe kann also manchmal mächtig zornig sein. Aber sie ist immer, wenn sie diese Zorn hat, auch zutiefst traurig. Weil ihm die Menschen nicht gleichgültig sind. Der Text verrät, warum er so traurig ist. Er sieht die verstockten Herzen. Und ich wiederhole mich, ein verstocktes Herz ist jemand, der nicht zuhört. Der nicht lernen will, der nicht verstehen will. Der macht sein Herz dicht. Und wer sein Herz dicht macht, wird ein hartes Herz bekommen. Und darüber ist Jesus so traurig, weil an diese Herzen nicht drankommt. Obwohl er weiß, ich will allen Gutes tun. Ich will sie jetzt alle mit meiner göttlichen Liebe berühren, nicht nur diesen Mann. Aber dieser Mann scheint der Einzige zu sein, der Courage beweist. Der Einzige, der Mut hat. Vielleicht, weil er nichts mehr zu verlieren hatte. Kommt er hin und sagt, jawohl, ich stelle mich jetzt neben diesen Jesus. Und dann schaut er diesen Jesus in die Augen, so stellt es mir vor, und entdeckt, ich weiß die Antwort auf die Frage. Von diesem Jesus bekomme ich nur Gutes. Der wird mir nichts Böses tun. Und wenn der sagt, streck deine Hand aus, dann mache ich das. Auch wenn es bedeutet, dass ich Platzverweis erteilt bekomme von den Pharisäern. Oder Bußgeld bezahlen muss oder auch geschlagen werde. Das ist mir an dieser Stelle nicht mehr so wichtig. Ich gehe das Risiko ein und tue das, was Jesus sagt. Da befahl Jesus dem Mann, strecke die Hand aus, und der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Sofort. Ich kann mir das so gut vorstellen, wenn ich solche Geschichten lebe. Er wird seine Hand versteckt haben. In einem Mantel irgendwie. Das sollte keiner sehen. Und jetzt fordert ihn Jesus auf, das ist Liebe, zeig mal dein Stigma. Hol es einmal raus. Zeig es allen, worunter du leidest. Demonstriere es, sei mal so mutig. Sag es, worunter du leidest. Vielleicht ist es bei dir eine schlechte Angewohnheit, von der du einfach nicht loskommst. Oder eine Sünde. Vielleicht ist es eine Krankheit. Vielleicht ist es einfach etwas, wo du sagst, da ist eine Geschichte, eine Vergangenheit, die ich erleben musste. Ich komme da nicht raus. Und jetzt sagt Jesus zu dir, streck mir das einfach mal entgegen. Diesen Mut erfordert die Liebe Gottes. Und sie fordert uns heraus. Streck das hin. Und du bist jetzt herausgefordert. Mache ich es oder behalte ich es für mich? Zeige ich es allen Anwesenden, ich habe einen Makel. Ich bin nicht perfekt. Ich krieg's nicht hin. Ich schaffe es nicht. Halt es einmal Jesus hin. Geh dieses Risiko ein. Und zu diesem Risiko sagt die Bibel, das ist Glaube. Das ist Vertrauen. Aber vor diesem Vertrauen steht die Gnade. Was musste er tun? Also das ist wirklich nicht viel, die Hand auszustrecken. Aber er empfängt absolute Gnade. Völlige unverdiente Zuwendung von diesem Jesus. Jesus geht auch das Risiko ein, dass er wegen dieser Handlung mächtig Ärger und Widerstand bekommt. Er nimmt es in Kauf, weil ihm dieser Mann es wert ist, weil er ihn so sehr liebt, durch und durch. Und er sagt, ich schenke dir das gratis jetzt. Erstens hast du den Mut bewiesen, dich nicht mehr zu verstecken. Das ist Selbstbehauptung, das ist klasse. Und jetzt heile ich dich von dem, worüber du dich schämst, was wie ein Fluch auf dir lastet. Ich segne dich jetzt. Also dieser Mann empfängt Gnade von Jesus Christus. Ein bisschen musste er investieren, dieses Risiko eingehen. Strecke die Hand aus. Das war seine Entscheidung. Das ist Vertrauen. Die Bibel, wie gesagt, nennt es Glauben. Und dann empfängt er noch Gunst. Ich habe mal bewusst diese 3G-Wörter, dann könnt ihr euch das besser merken. Gnade, Glaube, Gunst. Gunst ist ein Ausdruck für Segen. Wie komme ich darauf? Es liegt daran, dass Lukas, der Arzt, der auch diese Geschichte mit in seiner Biografie aufführt, als Arzt hat er einen Blick dafür. Und er bringt so ein kleines Detail ins Gespräch. Es ist die rechte Hand. Die rechte Hand. Und die rechte Hand hat im jüdischen Kontext eine klassische Bedeutung. Es ist die Hand, die segnet. So wurden die Kinder gesegnet, mit der rechten Hand. In der Geschichte Matthäus 25, wo es um Schaf und Böcke geht, die rechts stehen, bekommen den Segen Gottes, nicht die links stehen. Und wo sitzt Jesus Christus heute? Zur rechten Seite Gottes, des Allmächtigen. Weil das ist die Segensseite. Die rechte Hand wird wiederhergestellt. Bedeutet, da war noch mehr verdorrt. Das war ein Mensch, der es schon lange nicht mehr erlebt hat, dass er von Gott gesegnet wird. Indem sie wiederhergestellt wird, weiß er, ab diesem Moment werde ich wieder gesegnet und ich kann zum Segen für andere Menschen werden. Ist das nicht fantastisch? Ist das nicht unglaublich, was Jesus mit uns macht? Heute fordert uns Jesus Christus ein klein wenig heraus, ein Risiko einzugehen. Ich habe mir gefragt, wie können wir das praktisch machen? Wenn du zugehört hast und Gott hat jetzt zu dir gesprochen, sodass du weißt, das war jetzt nicht der Jörg, da war mehr. Da war mehr. Das war was Göttliches. Das war so ein Moment für mich, wo ich merke, hier könnte jetzt Himmel auf Erden für mich passieren. Dann möchte ich dich herausfordern und sagen, streck doch mal das, was tief in deinem Herzen ist. Halt das mal Jesus hin. Da hier vorne das Kreuz steht, lade ich dazu ein, hier vorne zum Kreuz zu kommen. Da wird jetzt gleich die Band stehen. Also sagen wir, okay, ist ja nur symbolisch. Also ich stelle mich gleich hier einfach so an die Seite dezent hin, wie der Mann vielleicht auch an der Seite gestanden hat. Und ich lade dich ein, wenn du sagst, ich bin so ein Mensch, der mit einem Stigma läuft, das tut mir wirklich so weh, aber heute möchte ich diese Liebe Gottes für mich neu erfahren, dann komm einfach irgendwann während dieser Lobpreiszeit nach vorne. Und da ich ja nicht Gott bin, werde ich dir ein Kreuz auf deine rechte Hand zeichnen mit dem Edding. Als eine Erinnerung, heute ist was mit mir passiert. Wenn du zu der Position gehörst, dass du merkst, ich gehöre eigentlich zu der Gruppe der Pharisäer. Und Liebe in Aktion, das habe ich eigentlich schon mal gleich irgendwo abgeheftet, das ist jetzt nicht dran. Dann lade ich dich ein, neu das eine Gebot Jesu zu leben. Und sagen, heute entscheide ich mich neu dafür. Ich will es lernen, von Jesus so zu lieben, wie er geliebt hat. Und dann kommst du einfach nach vorne. Und ich mache mit dir das gleiche wie mit jedem anderen. Ich zeichne dir als Erinnerung ein Kreuz auf deine rechte Hand. Und es kann sein, dass du heute hier sitzt und sagst, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht, weil ich mich noch nie so richtig für ihn interessiert habe. Oder weil ich immer etwas gehört habe, das hat mich sehr distanziert werden lassen. Ich habe immer geglaubt, dass was die Kirche über Jesus sagt, das wäre die tiefste Wahrheit. Und das hat mich abgeschreckt, sodass mir klar war, mit dem Jesus will ich nichts zu tun haben. Und heute hast du vielleicht zum ersten Mal etwas von diesem Jesus gehört und weißt, So ist er. Dann will ich aber mit ihm leben. Dann will ich endlich auch einer sein, der glaubt. Wenn das deine Situation ist, dann lade dich ein, nach vorne zu kommen. Für mich wäre es hilfreich, wenn du nach vorne kommst. Aus die Motivation weißt du selber, dass du mir nur kurz sagst, ich möchte anfangen, mit Jesus Christus zu leben. Dann segne ich dich mit dem Kreuz. Ich möchte wieder anfangen zu lernen, von Jesus Christus so zu lieben, wie er geliebt hat. Oder sagst, ich habe ein Stigma. Deswegen bin ich nach vorne gekommen. Ich halte es Jesus hin. Du musst es nicht mir hinhalten. Du sollst es Jesus hinhalten. Aber ich möchte nur diesen Einsatz hören. Ich bin wegen dem Stigma hier. Ich bin hier, weil ich wieder Liebe leben möchte. Ich bin hier, weil ich die Liebe selber, Gott selber, endlich in Beziehung gehen möchte. Ich lade dich ein, einfach so nach vorne zu kommen. Amen.